Und ihr erkennt vielleicht Verbindungen zu den Bildern. Vergesst nicht, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch. Lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt.
Ja, es ist schön, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Wo sind denn eigentlich die Gottesdienstforscher? Könnt ihr euch mal kurz melden? Okay, alle auf einer Seite. Gut, ich habe gleich am Anfang was für euch, nämlich die Fernbedienung scheint nicht zu funktionieren, also die Batterie ist leer. Deswegen werde ich immer mal wieder weiter sagen oder nächstes Bild oder sowas. Also das gehört eigentlich nicht zur Predigt dazu. Und außerdem werde ich mich bemühen, dass ihr möglichst viel zu tun habt. Ich werde also oft und sowas sagen. Also wir können mal gucken, dass das, dass ihr wirklich das auch aufschreibt. Ich habe mal eine Frage an alle. Kennt ihr Bergfilme? Ja, welche zum Beispiel? Geierwalli. Okay. Ja, welche noch? Also es müsste jetzt eigentlich das erste Bild schon an der Wand sein. Heidi, ja. Ja, das sind aber alles alte Filme, oder? Okay, ja, stimmt, ja, richtig, genau. Ja. Es gibt noch mehr, zum Beispiel Bergwacht, das war mal so eine Serie, oder Bergdoktor, oder früher, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein alter Film, der Berg ruft oder sowas. Die Frage ist, was hat denn der Epheserbrief mit Bergfilmen zu tun? Nächstes Bild. Ja, genau, was hat der Epheserbrief mit Bergfilmen zu tun? Habt ihr eine Idee? Hätte ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß das deswegen, weil wir in unserer Gemeinde vor einiger Zeit den Epheserbrief mal in den Predigten sonntags behandelt haben. Deswegen weiß ich das so ein bisschen. Nämlich der Epheserbrief ist wie so ein Bergfilm. Da gibt es am Anfang erstmal so eine atemberaubende Kulisse und danach werden dann konkrete Handlungen gezeigt. Also beim Bergfilm ist das ja so. Es gibt irgendwelche Handlungen, manchmal etwas kitschig, aber manchmal auch ganz interessant, vor einer ganz schönen Kulisse. Und so ist das bei dem Epheserbrief auch. In den ersten drei Kapiteln wird erstmal so unser geistliches Umfeld, also diese geistliche Situation beschrieben. Das ist wie so ein atemberaubender Hintergrund, vor dem sich unser ganzes Leben abspielt. Und ab dem Kapitel 4, wo wir heute dann den ersten Teil davon, die ersten Verse davon haben, gibt es dann konkrete Handlungsanweisungen. Jetzt ist die Frage, was ist denn nach dem Epheserbrief in diesen ersten drei Kapiteln dieses atemberaubende geistliche Umfeld, in dem wir alle leben? Wäre ein bisschen lang, jetzt die ganzen ersten drei Kapitel vorzulesen. Deswegen will ich es mal kurz stichpunktartig vortragen. Und das erste ist, und da kommt das nächste Bild, genau da ist es schon, da steht drin, wir sind vor der Erschaffung der Welt erwählt worden, einmal heilig und tadellos vor Gott zu stehen. Und das finde ich jetzt, das überliest man manchmal so. Ich finde das eine ganz beeindruckende Sache. Gott hat also, bevor er angefangen hat, die Welt zu schaffen, bevor irgendetwas da war, als wirklich nur er selber da war, sein Wesen, so seine Größe und seine Macht, da hat er an uns gedacht, hat er uns schon gesehen und hat gesagt, ich will, dass ihr da seid. Und das hat er zu jedem Einzelnen von uns gesagt. Er hat gesagt, ich will, dass du einmal in einer ganz engen Beziehung, in einer Gemeinschaft zu mir stehst, die ungetrübt ist, wo keine Gemeinheit drin ist oder keine Falschheit oder sonst irgendwas, sondern dass wir da tadellos vor Gott stehen und dass wir in dieser Gemeinschaft sind. Und das finde ich schon beeindruckend, weil wir sind jetzt nicht aus Versehen entstanden, weil unsere Eltern vielleicht dazu beigetragen haben, sondern, sondern das hat Gott sich von Anfang an gedacht, dass du da bist, dass ich da bin, dass wir alle hier sind und dass wir in eine Gemeinschaft mit ihm kommen. Und er hat auch in uns alle das hineingelegt, was in uns drin ist. Die ganzen Eigenschaften, die wir haben, die Anlagen, die wir haben, die sind bewusst angelegt worden. Und da gibt's ganz unterschiedliche. Da gibt's Leute, das sind so Leitertypen, die vielleicht alle etwas bewundern. Und dann gibt's die Stillen, die Treuen. Das ist aber alles genauso, wie Gott sich das gedacht hat. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Es geht weiter. Er sagt, alles, was auf der Welt ist, was im Himmel und auf der Erde existiert, das will er unter die Herrschaft von Christus bringen. Und das finde ich jetzt so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit der Frage nach der Beziehung. Wie ist das denn mit Gott und Jesus und mit dem Heiligen Geist? Sind das jetzt drei oder ist das eins? Scheinbar war das so, dass das von Anfang an eine Einheit war. Und Gott hat von Anfang an aber gesagt, er will, dass alles unter die Herrschaft von Christus gebracht wird. Dann geht's weiter. Es wird gesagt, dass wir früher in Sünde und Verfehlung gelebt haben, dass wir unter dem Einfluss von widergöttlichen Geistesmächten waren. Und das wird in dem Epheserbrief so beschrieben, dass es da so eine unsichtbare Welt gibt, die so sozusagen die Lufthoheit über die Erde hat. Und dass die alle die Leute beeinflusst, die nicht unter dem Einfluss Gottes stehen. Und dass man deswegen auch von diesen Trieben und von diesen Begierden gelenkt wird. Und das ist etwas, was einen knechtet und was einen unfrei macht und was man wirklich nicht gerne haben möchte. Und da hat uns aber Christus rausgeholt. Er hat uns daraus errettet. Das ist das nächste Bild. Genau, ja. Er hat uns daraus gerettet. Er hat uns daraus freigekauft. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt, und das ist das nächste Bild, Gottes Meisterstück sind. Also wir sind jetzt nicht mehr einfach nur so Menschen, die halt da sind, sondern wir sind ein Meisterstück. Also was Gott wirklich gut gemacht hat. Gott hat, und das nächste Bild, Jesus über alle Mächte und Autoritäten gesetzt. Jesus ist da jetzt tatsächlich und er herrscht über die ganze Welt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und die Kraft, die Jesus auferweckt hat, diese überwältigende Kraft Gottes, nächstes Bild, das ist die auch in uns selber wirkt. Wir, in uns ist diese Kraft Gottes drin. Diese Kraft Gottes ist nicht einfach nur außerhalb, sondern sie wirkt auch in uns. Also in uns passiert was. Und das nächste Bild, ich hoffe, das passt alles noch so zu dem, was ich sage. Ich kann nicht dauernd nach hinten gucken. Wir haben von Gott ein Erbe bekommen. Vielleicht ist das für manche nicht so ein Begriff, mit dem sie viel anfangen können. Aber es ist etwas, was wir einmal kriegen werden. Zum Beispiel meine Eltern. Meine Eltern sind nicht besonders reich, aber ich werde irgendwann mal ein Erbe von ihnen bekommen. Das ist aber zum Glück noch nicht so weit, wo meine Eltern zum Glück noch leben. Und so ist das auch mit dem Erbe, was Gott uns zugeteilt hat. Wir haben einen Teil davon schon bekommen. Nämlich, das ist der Heilige Geist, der mit der Entscheidung und mit dem Bewussten, sich Gott hinzuwenden und auch mit der Taufe, den wir da gekriegt haben. Aber dieses vollständige Erbe ist noch nicht, das haben wir noch nicht angetreten, sondern das vollständige Erbe, das wartet sozusagen noch auf uns. Ja, und alles zusammengefasst kann man sagen, dass wir eine großartige Hoffnung haben. Das müsste jetzt das letzte Bild da sein. Großartige Hoffnung, genau. Dass wir eine großartige Hoffnung haben auf das, was noch kommt. Weil wir einfach gerettet sind von Jesus, weil wir in Gemeinschaft mit ihm sind, weil wir zu dem gehören, der die Autorität über die ganze Erde und die ganze Welt hat. Das ist sozusagen dieser geistliche Hintergrund, vor dem jetzt dann die konkreten Handlungsanweisungen kommen. Und das wäre das nächste Bild, Epheser 4, 1-6, ist eben schon mal gelesen worden. Ich finde es immer ganz gut, dass es verschiedene Übersetzungen gibt. Ich lese es jetzt mal in einer anderen Übersetzung vor. Da steht, so ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene um des Herrn willen, lebt der Berufung würdig, die an euch ergangen ist. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut als solche, die einander in Liebe ertragen. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Es ist ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung, die sich mit eurer Berufung verbindet. Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, und Vater aller, der über allen ist und durch alle wirkt und in allen ist. Ich habe so den ersten Punkt überschrieben mit Berufung mit Anspruch. Genau, Berufung mit Anspruch. Wir sind also berufen worden, das habe ich ja eben schon gesagt, aber da steckt ein Anspruch dahinter. Berufung übrigens ist vielleicht nicht ganz sauber übersetzt, wenn man das mal ganz wörtlich nimmt, dann steht da herausgerufen. Also wir sind herausgerufen aus der Menge der Leute, die Gott nicht kennen, die unter diesem alten Einfluss leben. Wir sind herausgerufen aus diesem Sumpf der Gottlosigkeit, so will ich es mal sagen, und sind in dieses wunderbare Leben mit Jesus hineingerufen worden. Und damit aber ist verbunden ein Anspruch, nämlich lebt dieser Berufung würdig, so steht das da in dem Text. Man könnte auch sagen, das ist so was so Großes, was wir da erlebt haben, was so Wertvolles, das kann man nicht einfach so gedankenlos hinnehmen und dann weiterleben wie bisher. Das muss sich in einem Lebensstil zeigen, in einem ganz anderen Lebensstil. Und dieser Lebensstil, der wird auch genauer beschrieben. Also es wird hier in dem Text gesagt, wie das aussehen soll, nämlich, nächste Folie, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut als solche, die einander in Liebe ertragen. Jetzt ahne ich schon, dass es euch vielleicht so geht, wie es mir auch geht, wenn ich solche Bibelstellen höre, dann wird immer wieder gesagt, ja, ist doch alles bekannt, wir sollen nett sein, wir sollen liebevoll zueinander sein. Und sonntags morgens am Anfang des Gottesdienstes gelingt uns das vielleicht auch manchmal noch ganz gut. Die Frage ist, wie sieht es wirklich aus in unserem Leben? Und da würde ich euch jetzt mal bitten, mal ein Experiment zu machen, ein Gedankenexperiment, nämlich mal an eure Familie zu denken, mit denen ihr dauernd zusammen seid, oder an eure Arbeitskollegen oder an die Geschwister in der Gemeinde und im Hauskreis. Und dann die Frage mal zu beantworten, begegne ich zum Beispiel meinem Ehepartner oder meinen Kindern oder meinen Arbeitskollegen oder meinen Eltern oder meinen Geschwistern in der Gemeinde mit Achtung, bin ihnen gegenüber sanft und liebevoll? Habe ich Geduld mit ihren Schwächen und Eigenarten? Sogar mit den Launen? Habe ich Geduld mit den Launen meines Ehepartners zum Beispiel oder meines Arbeitskollegen oder sowas? Gehe ich auf sie ein? Höre und frage nach dem, was sie beschäftigt? Oder bin ich vielleicht öfter genervt? Hab keine Geduld, bin kurz angebunden, weil ich meinen Kram schaffen will und das stört jetzt alles nur so, weil ich mich ärgere über die Art oder das Verhalten der Leute um mich herum. Und die Frage ist auch, interessiere ich mich für das, was die Leute beschäftigt, die um mich herum sind? Wenn wir mal heute einen Krimi sehen, wofür ich nicht werbe, aber was ich manchmal auch tue, dann sieht man da ja oft diese Kommissare, die dann die Fälle lösen. Und heutzutage ist es so, dass diese Kommissare fast immer mürrisch sind. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Da ist keiner, der gute Laune hat, der pfeifend durch die Gegend geht, sondern die sind alle mürrisch oder überwiegend, zumindest in deutschen Filmen ist es so. Die leben in meistens auch zerbrochenen Familienverhältnissen, sind meistens geschieden und haben dann irgendwelche Partnerinnen oder nicht. Aber das wird als cool propagiert. Wer so ist heutzutage, der ist ein Held. Also wer mürrisch ist, wer seine Launen rauslässt, das zeigt, der ist unabhängig, der ist stark. So wird das gesehen in der Welt. Die Bibel sagt es aber ganz anders. Meine Frage wäre, wer von uns weiß eigentlich, was die tiefsten Bedürfnisse und Wünsche des Ehepartners sind, wenn er verheiratet ist? Oder des Arbeitskollegen? Wer von euch weiß, was so die wirklichen Bedürfnisse des Arbeitskollegen sind, mit dem wir zu tun haben? Oder wer Kinder hat, wer weiß denn, was wirklich die Bedürfnisse der Kinder sind? Wir als Eltern haben oft Bedürfnisse und wollen, dass unsere Kinder uns da möglichst nicht stören oder dass da möglichst gut reibungslos das alles funktioniert. Aber was sind denn die Bedürfnisse unserer Kinder? Oder was sind so die echten Bedürfnisse der Geschwister in der Gemeinde? Also wenn ihr euch jetzt mal umguckt, also nicht jetzt, sondern nachher, und euch gegenseitig mal anguckt, wisst ihr denn voneinander? Wisst ihr, was so die Nöte und die Bedürfnisse voneinander sind? Ich denke, ein Lebensstil, der geprägt ist von Demut und von Langmut und Sanftmut und Geduld miteinander und von diesem liebevollen sich umeinander kümmern. Damit meine ich nicht ein unnotwendiges Pampern. Es gibt ja auch solche Leute, die muss man daran pampern, aber das meine ich nicht. Sondern dieses sich liebevoll umeinander kümmern und wirklich versuchen rauszukriegen, welche Nöte sie haben. Das ist nicht ein, wie man heute neudeutsch sagt, ein nice to have. Es wäre so schön, wenn wir es hätten. Sondern es ist das, was wir wirklich ernst nehmen sollten und was wir auch wirklich so leben sollten. Und dann höre ich schon die Entschuldigungen, Menschen sind halt nicht so perfekt und da kann ich mir ruhig auch mal eine Laune erlauben. Oder so lebt ja keiner. Ich habe es zwar oft versucht, aber es klappt nicht. Es kommt ja auch nicht ganz so drauf an. Ich meine, wenn es in der Bibel so drin steht, und das ist übrigens die erste Anweisung, die in diesem Epheserbrief dann auch steht, die erste Handlungsanweisung, dann glaube ich schon, dass es Gott wirklich drauf ankommt. Und wenn ihr zum Beispiel mal in 1. Korinther 13 diesen Artikel über die Liebe lest, dann ist das auch nicht einfach nur ein wäre schön, wenn es so wäre, sondern das ist was, was wirklich ausdrückt, wie Gott sich das Zusammenleben vorstellt und wie er das will. Und wir schaffen das auch, wenn wir es wollen. Frage ist nur, wie schaffen wir das? Und da wäre so mein Tipp, bitte doch einfach den Heiligen Geist, dich dafür sensibel zu machen. Nämlich beim nächsten Mal, wenn es dir auffällt, dass du jemanden verletzt oder angeflaumt hast oder abgekanzelt hast oder auch einfach nicht, keine, ihm, der dir gleichgültig gegenüber gewesen ist, dann bekenn das Jesus und bitte um Vergebung und geh hin zu dem Betroffenen und entschuldige dich. Also bitte den Heiligen Geist, dass er dich dafür sensibel macht. Der Heilige Geist hat ja bestimmte Aufgaben übernommen. Wenn wir die Bibel richtig verstehen, ist es ja so, dass Jesus nicht mehr hier ist, bei uns jedenfalls nicht körperlich anwesend, und er den Heiligen Geist sozusagen an seiner Stelle geschickt hat. Und wenn ihr das mal so in der Bibel erforscht, was so die Aufgaben vom Heiligen Geist sind, dann ist unter anderem eine Aufgabe eben, dass er uns an alles erinnert, was Gott möchte, aber auch, dass er uns formt und dass er uns reinbringt in das, was Gott möchte. Und ich glaube, wenn wir das jetzt alleine durch gute Vorsätze versuchen wollten, würden wir da nicht weiterkommen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns wirkt und der uns auch dann das erinnert. Und ein weiterer Tipp, der ganz gut sein kann, ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt, bei uns gibt es nach dem Gottesdienst immer die Möglichkeit, dass man sich segnen lässt von einem Gebetsteam. Und das muss aber nicht ein festes Team sein, sondern man kann einfach zu jemandem hingehen, zu dem man Vertrauen hat und sagen, hör mal, ich möchte gerne in diesen Lebensstil reinkommen und ich merke, ich bin da so weit entfernt, bete doch mal für mich oder segne mich doch mal dafür. Ich glaube, wenn wir in unseren Gemeinden in diesen Dingen wachsen, dann tut das nicht nur uns gut, sondern dann strahlt das auch nach außen aus. Das heißt also, wir werden dann auch eine Wirkung haben auf Menschen, die Jesus noch nicht kennenlernen. Zweiter Punkt. Nächste Folie wäre das jetzt. Einheit bewahren oder Einheit bewachen. Das ist dieser zweite wichtige Appell in dem Text. Da steht drin, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Dieses Wort bewahren heißt, wenn man das mal wörtlich übersetzt, das ist eigentlich stärker als nur irgendwas, was da ist, am Leben zu erhalten. Das heißt so viel wie bewachen eigentlich. Und das bedeutet also, wir sollen die Einheit des Geistes bewachen. Und wenn wir irgendwas bewachen sollen, dann ja nur deswegen, weil es wahrscheinlich angegriffen wird. Also wenn ich ein Wächter bin, in einer mittelalterlichen Stadt zum Beispiel, auf den Toren, dann wache ich ja deswegen, weil die Gefahr besteht, dass das angegriffen wird. Und das ist mit dieser Einheit in der Gemeinde ganz genauso. Der Widersacher greift die Einheit der Gemeinde an, früher oder später, und zwar heftig. Und die Frage ist, was ist denn die Einheit überhaupt und was ist sie nicht? Einheit ist nicht, dass wir gleichgeschaltet sind, dass wir alle nur noch dasselbe denken dürfen und alle nur noch dasselbe sagen dürfen, am besten auch die gleichen Sachen anziehen und sonst was. Das ist nicht Einheit. Wenn man dem Begriff mal so nachspüren will, dann oder als ich das getan habe, dem Begriff mal so nachzuspüren, da ist mir in den Sinn gekommen, dass es diesen Begriff auch in der militärischen Sprache gibt. Eine Einheit ist dort eine Truppe, die gemeinsam ein Ziel verfolgt. und seine vereinigten Kräfte daran setzt, dieses Ziel zu erreichen. Und das schafft aber diese Truppe nur, wenn alle das gleiche Ziel anerkennen und auch wollen und wenn jeder das Seine dafür tut, um dieses Ziel zu erreichen. Falls ihr euch an das Bild mit dem Auto mit den vielen Lenkrädern erinnert, vorhin am Anfang, das funktioniert überhaupt nicht. Also ich meine, es funktioniert gut, wenn nur ein Lenkrad Kontakt zu den Rädern hat, aber wenn alle den Kontakt zu den Rädern hatten, wie das technisch auch gehen soll, dann geht es überhaupt nicht. Eine Truppe, in der jeder sein eigenes Ziel verfolgt und tut, was er will, ist chaotisch und wird spielend vom Feind besiegt. Jetzt glaube ich nicht, dass eine Gemeinde eine militärische Einheit in dem Sinne ist, dass wir alle Waffen tragen oder auch, ja, der Vergleich ist vielleicht nicht ganz einfach. Aber das mit diesem gemeinsamen Ziel, das gilt auch hier. Nächstes Bild. Einheit in der Gemeinde heißt, wir sind uns über das Ziel einig, auf das wir hinarbeiten. Und jeder will es. Und jeder hilft auch mit besten Kräften zu, das Ziel zu erreichen. Einheit ist nicht Gleichschaltung, das habe ich eben schon gesagt, dass jeder in jedem Detail das Gleiche denken und das Gleiche tun muss. Aber es heißt, wir sind uns über das Ziel einig, auf das wir hinarbeiten. Und jeder will das und hilft mit besten Kräften mit, dieses Ziel zu erreichen. Zu Nicht-Einheit gehört auch, dass ich mich so innerlich zurückziehe oder sage, lass die anderen mal machen oder gleichgültig bin. Das ist auch was Einheit zerstört. Also Einheit ist nicht unbedingt, dass ich was anderes will als ein Teil, sondern dass ich vielleicht auch gar nichts will oder dass ich einfach nicht mitmache oder mich zurückziehe. Deswegen finde ich diesen Appell auch so wichtig, dass die Frage vorhin nach der Mitarbeit im Kindergottesdienst, dass da sich auch wirklich Leute bereit erklären. Also, wenn wir als Einheit gemeinsam auf ein Ziel zugehen, dann wäre die Frage, was ist denn dieses Ziel? Und das finden wir im Neuen Testament an ziemlich vielen Stellen. Und das hat Jesus eigentlich relativ oft gesagt. Was denn eigentlich so das Ziel von Gemeinde ist, worauf wir hinarbeiten? Nächstes Bild. Nämlich, mal so mit meinen Worten gesagt, dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Dass wir zweitens ihnen helfen, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen, wenn sie Jesus mal kennengelernt haben. Und drittens, dass wir Menschen, die in Not sind, ganz einfach nur helfen. Das sind so die Punkte, die ich aus dem, was ich bisher in der Bibel gelesen habe, als Kernpunkte rausgelesen habe, was so der Sinn eines Christenlebens ist und auch einer Gemeinde. Und darauf kommt es an. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir alle dieses Ziel sehen und dass jeder aktiv daran mitarbeitet, dass er seine Begabung da reinbringt, dass er seine Freude auch daran hat, dass er seine Stärken dafür einsetzt, dieses Ziel zu erreichen. Aber es ist tatsächlich so, diese Einheit ist angegriffen und zwar ganz geschickt. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte und der hinterhältigste Ansatzpunkt, dieser Angriffe auf die Gemeinde, ist aber gleichzeitig auch die wirkungsvollste Methode, wie der Widersacher das macht. Ist nämlich der Streit über Lehrmeinungen, weil das nämlich alles so ganz fromm aussieht. Dann denkt jeder, es geht ja um Gott, es geht ja um die Wahrheit und das Richtige. Und im Grunde ist es trotzdem der Angriff des Widersachers auf die Einheit. Die Gefahr besteht dann, dass man sich gegenseitig geistliche Unreife unterstellt. Dass man denkt, ich hab's begriffen, aber der noch nicht. Ich bin jetzt weiter als der. Dabei ist er vielleicht innerlich an einer ganz anderen Stelle und Gott arbeitet mit ihm wo ganz anders als an dir selber. Statt dass man sich dann gegenseitig ermutigt, dass man das, was man erkannt hat, auch wirklich lebt, wird darüber diskutiert, welche Meinung die richtige ist. In Wirklichkeit ist es aber so ähnlich wie mit dem sogenannten Eurocode. Wer von euch kennt den Eurocode? Keiner aus der Bauwelt. Sehe ich gerade. Okay, also ihr wisst ja, dass ich Bauingenieur bin. Und da gibt es Normen, die also einem sagen, wie was gebaut werden soll oder wie man was planen muss. Und die muss man einhalten. Und diese Normen, die sind mittlerweile seit 20 Jahren dabei, europäisiert zu werden. Also die sollen europaweit einheitlich eingeführt werden und sind mittlerweile auch eingeführt worden und heißen Eurocode. Und dabei ist es aber so, es gibt eine Grundnorm. Und diese Norm gilt für alle Länder der EU. Daran muss sich jeder in der EU halten. Und davon darf auch nicht abgewichen werden. Zusätzlich gibt es aber eine Reihe von Regeln, die jedes Land selbst innerhalb von einer gewissen Bandbreite bestimmen darf. Also da kann man noch ein bisschen was draufsetzen. Man kann die Sachen, die nicht so wichtig sind, kann das jedes Land selbst regeln. Und ich denke, so ähnlich ist das auch mit der Einigkeit in der Gemeinde. Es gibt bestimmte Glaubensgrundsätze, die sind unverhandelbar. Da können wir nicht sagen, das kann der eine so sehen, das kann der andere so sehen. Zum Beispiel, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist unverhandelbar. Und dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Das ist auch unverhandelbar. Und dass wir dadurch den Weg zu Gott frei bekommen haben. Das ist auch unverhandelbar. Und dass man zu Gott, dem Vater, nur durch Jesus kommt. Das ist auch unverhandelbar. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Wenn wir uns da nicht einig wären, dann müssten wir wirklich überlegen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber es ist auch vieles nicht festgelegt. Zum Beispiel, wie man für Kranke betet. Ob man zum Beispiel bittet, ganz demütig zum Vater kommt und bittet, dass er den gesund macht. Oder ob man, wie das manche machen, Heilung hineinspricht oder sowas. Das ist eine Formsache, sage ich mal. Das ist nicht festgelegt. Oder wie oft man stille Zeit halten soll. Ob man sie morgens halten soll, ob man sie nachmittags halten soll, ob man sie eine Stunde oder eine halbe oder eine Viertelstunde halten soll. Das ist nicht festgelegt. Oder ob man einen Seelsorger aufsuchen sollte, was ich sehr empfehle. Ihr kennt mich ja vielleicht manche schon langsam. Also ob man das machen sollte und wie oft, ob man jeden Tag zu dem hingehen sollte oder vielleicht nur einmal in 10 Jahren oder so. Das ist alles nicht festgelegt. Aber das wird in diesen theologischen Streitereien manchmal dann doch versucht festzulegen. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht an der falschen Stelle kämpft. Ich habe mal zu den Zeiten, als es Kämpfe um charismatisch und evangelikal gab. Kennt ihr mal diese Zeiten noch? Genau. Sind die schon vorbei? Ich weiß nicht genau. Also es ist ruhiger geworden. Also als es diese Kämpfe ganz heftig gab, das war so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da war das jedenfalls, was ich jetzt erzähle, da gab es eine christliche Gemeinschaft, die war darüber so zerstritten, dass sie der Meinung war, sie müssten sich jetzt trennen. Und sie wollten aber noch ein gemeinsames Wochenende miteinander verbringen, um eben da die Trennung sozusagen zu vollziehen, auf diesem Wochenende. Und auf diesem Wochenende gab es eine Gebetszeit und während dieser Gebetszeit hatte jemand ein Bild, also so eine Vision, die wirklich auch, was wir sagen, was Gott auch tut, was der Heilige Geist tut, dass er manchmal so Bilder gibt. Und das war ein bewegtes Bild. Er hat nämlich einen reinen Nadelwald gesehen und dann kam ein Sturm und er hat den Nadelwald umgeworfen. Da sind alle Bäume abgebrochen. Und dann hat er gesehen, wie das Bild weiterging, hat er einen reinen Laubwald gesehen und dann kam wieder ein Sturm und da sind alle Laubbäume umgefallen. Und dann hat er als drittes einen Mischwald gesehen und als dieser Sturm dann wieder kam, hielt der dem Sturm stand. Und das war für die so ein klares Reden Gottes, dass wir uns gegenseitig brauchen, dass die begeistert vorpreschen wollen, dass die auch diejenigen brauchen, die gründlich anhand der Bibel prüfen, ob das denn auch der von Gott vorgesehene Weg ist. Und umgekehrt brauchen die, die alles 10-mal prüfen, auch mal die, die sagen, jetzt machen wir das einfach mal, komm doch mit, wir starten jetzt mal. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir nicht sagen, Mensch, die sind so langsam, die kommen nie mit und dann trennen wir uns vor denen halt, sondern dass wir erkennen, es ist ein was ganz Wertvolles, dass wir gemeinsam zusammen sind und dass wir unterschiedlich geprägt sind und dass wir damit aber auch richtig stark werden. Ja, ich lese nochmal vor, lebt der Berufung würdig, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut als solche, die einander in Liebe ertragen. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Amen.